nur ab und zu mal, nein, kontinuierlich und konsequent. Heute spreche ich über, ja, was wir mit diesem Sieg anfangen sollen und können. Bring dein Gefängnis zum Einsturz, was es auch immer ist. Wir haben gute Themen hier im Monat Oktober und ich lade dich zu diesen Themen ganz herzlich ein. Morgen wird das Thema sein, ja, Gott ist bei uns, auch im Feuerofen, auch in schwierigen Tagen, auch in Problemtagen. Gott ist immer bei uns. So bring dein Gefängnis zum Zittern. Als ich in Philippi mal war in Griechenland, da war ich erstaunt, tatsächlich, da ist in diesem Felsen, da wo das Gefängnis angeblich war, ein großer Riss. Ja, und das passierte, und ich werde darüber sprechen heute, als die Brüder Paulus und Silas im Gefängnis waren, die haben gebetet, dass die Wände gewackelt haben und dass die Wände sogar Risse bekommen haben. Und genau das möchten wir auch heute Abend lernen. Wie mache ich, dass es mein Gefängnisplatz explodiert, dass ich frei wäre? Aber zuerst einmal ein paar Gedanken. Was ist ein Gefängnis? Gefängnis ist jeder Ort, wo die Menschen keinen freien Willen haben, wo sie festgehalten werden, wo Freiheitsentzug stattfindet, dort ist ein Gefängnis. Du kannst im Konzentrationslager sein und ganz frei sein. Und du kannst, ja, draußen der Freiheit in der Natur sein und doch gefangen, mit Vorurteile gefangen von negativen Meinungen und irgendwelchen Mächten und so weiter. Und du kannst frei sein. Im Mittelalter dienten die Burgverließe als Gefängnisse. In England wurden sogar Schuldner ins Gefängnis gebracht, wenn sie ihre Schulden nicht bezahlt haben, bis sie ihre Schulden bezahlt haben. Wir haben auch in der Bibel so einen Fall. Da ist der eine ungerechte Haushalter, da hat die Frau so viel, ja, dem wurde so viel vergeben. Da kommt die Frau mit ein paar Kleinigkeiten und sagt, vergib mir, macht, ich werde zurückzahlen und so weiter. Nein, sagt er, bringt mir, bezahle alles, was du mir schuldest, und dann hört das sein Herr, und sein Herr sagt dann, mein Freund, du kommst im Knast, und du wirst den Folterknechten überliefert, bis du den letzten Heller bezahlt hast. Also schon uraltes Bild hier, und deshalb auch in England nichts was Neues, wenn Schuldner dann inhaftiert wurden, bis sie ihre Rechnungen bezahlt haben. Paulus im Gefängnis, Paulus war sehr viel im Gefängnis, also er hat Gefängnis besser gekannt als vieles andere mehr. In 2. Korinther Kapitel 10, Vers 3, und bis 5 lesen wir, denn obwohl wir im Fleisch wandeln, also im natürlichen, im praktischen Leben, kämpfen wir doch nicht auf fleischlicher Art, also auf menschlicher Art. Und es gibt Gefängnisse, wo man geistig gefangen wird. Und Paulus sagt, die Waffen, die wir im Kampf einsetzen hier, sind nicht fleischlich, sondern sie sind mächtig im Dienst Gottes. Sind Festungen, die wir niederreißen. In dem Namen Jesu haben wir den Sieg, haben wir gesungen. Und zwar stets. Kinder Gottes sollten stets den Sieg haben. Nicht, dass sie sich immer triumphieren und lustig und fröhlich aussehen, nein. Aber dass sie über den Dingen stehen. Nicht unter den Dingen, sondern über den Dingen. Ich lese weiter. Wir sollen die Absichten des Feindes zerstören. Alles, was oben ist, was triumphiert, was uns niederdrückt und was gegen die Erkenntnis Gottes ist. Das nehmen wir gefangen. Alles Denken unter dem Gehorsam Christi stellen wir. Und wir müssen es einfach den Mut haben, dass wir sagen, alles, was mein Denken beeinträchtigt, alles, was mich niederreißt, niederdrückt, diese Gedanken nehme ich nicht an, ich kündige. Und deshalb, du sollst ganz radikal sein, wenn negative Gedanken in deinem Kopf kommen, negative Gedanken an dir herangetragen werden, dass du sagst, ist es von Gott? Wenn es nicht von Gott ist, hat es bei mir nichts zu suchen. Gott will für dich kämpfen, er will für dich arbeiten. In Jesaja Kapitel 45, Vers 2 lese ich, ich will vor dir hergehen, sagt der Herr, und das ganze Bergland eben machen. Also die ganzen Probleme eben machen. Ich will die ehernen Türen zerschlagen und die eisernen Riegel zerbrechen. Und sogar das Joch des Treibers will ich auch zerbrechen, sagt Gott weiter. Im Psalm 107, Vers 16, da heißt es weiter, und er zerbrach die ehernen Türen und zerschlug die ehernen Riegel, also die Gefängnisriegeln. Gott macht frei. Und wenn der Sohn Gottes frei macht, der ist recht frei. Und wo der Heilige Geist ist, wo die Wahrheit verkündigt wird, der wird auch Freiheit erlebt und Freiheit erfahren. Gott ist ein befreiender Gott. Ich denke nur, die Geschichte Gottes fängt in Ägypten an, als Gott die Kinder Israel aus Ägypten herausführte, aus der Sklaverei, aus dem Diensthause. Und Gott sagte den Kindern Israel, ihr sollt keine anderen Götter haben, neben mir, überhaupt niemand dulden. Denn ich habe euch herausgeführt aus dem Diensthause, aus der Sklaverei. Und hier die Geschichte, auf die ich jetzt nur eingehen möchte. Paulus in Philippi, Und in Paulus und Silas im Gefängnis hier, Apostelgeschichte 16 von Vers 25. Gott will dein und mein und unser Gefängnis sprengen, zum Einsturz bringen. Und wie macht er das? Ich möchte ein paar kleine Rezepte aus persönlicher Erfahrung dir weitergeben und dir helfen. Mach das, probiere es einmal so, wie die Menschen der Bibel gemacht haben. Und es war Mitternacht, heißt es hier. Als Paulus und Silas beteten und Gott mit Lobliedern priesen. Um Mitternacht. Wenn du Probleme hast, fang nachts zu singen und zu schmettern. Gut, lass die anderen Leute schlafen. Verstehst du aber trotzdem. Fang an zu singen. Die haben das hier gemacht im Gefängnis. Die Mitgefangenen, die sagten, lasst uns in Ruhe, aber nie. Die machten noch weiter. Sie priesen Gott, sie danken Gott. Wie kann man so verrückt sein, im Gefängnis sitzen und dann, ja, Gott loben und preisen und singen noch dabei. Da, wo man singt, da passiert was. Da, wo man Gott lobt und preist. Und die anderen Gefangenen hörten zu, was die beiden Brüder dort im Stock gesungen haben, im untersten Verlies. Und es drang alles nach oben. Und plötzlich bebte die Erde so heftig, dass selbst die Grundmauern des Gefängnisses erschüttert wurden. Du siehst, wenn du Gott von ganzem Herzen lobst und preist, da passiert was. Da werden die Grundmauern erschüttert, die Fundamente der Hölle erzittern. Und preise Gott. Deshalb, ich ermutige Menschen immer wieder, Gott zu preisen. Einfach bei jeder Treppe, die du steigst, preist dem Herrn, preist dem Herrn, preist dem Herrn, preist dem Herrn. Und dann kommst du oben, ja, zu deiner Tür und dann drückst du auf den Knopf und dann schlägt sogar die Sicherung aus. Ja, so geladen von der Kraft Gottes. Lob und Preis und Dank ladet uns auf mit der Herrlichkeit Gottes. Und dann lese ich hier weiter. Und gleichzeitig sprangen alle Türen auf und von den Gefangenen fielen die Ketten ab. Nicht nur von den beiden, sondern auch die anderen Gefangenen wurden plötzlich frei. Also, wenn Gott dich segnet, irgendwo, dann werden auch andere Menschen mitgesegnet. Alle, die mit dir mitfahren, die profitieren von deiner Einstellung, von deinem positiven Geist, von deiner Ausstrahlung. Manchmal stecken wir in schlimmen Situationen. Manche können sich gar nicht vorstellen, was die Leute manchmal so durchmachen. Manchmal müssen Menschen durch große Tiefen gehen. Aber ich habe eines, wenn ich so Biografien lese, und ich lese gerne Biografien von vielen Menschen, und die inspirieren mich. Die haben gemeistert ihr Leben, indem sie positiv eingestellt waren. Die haben nicht gezweifelt an sich, an Gott und auch in der Situation, dass sie das meistern können. Um Mitternacht passieren die Wunder. In der Bibel, wenn du die Bibel studierst, um Mitternacht wurde Israel aus Ägypten rausgeführt. Um Mitternacht. Gott tut große Dinge, wo du glaubst, hier ist Hopfen und Malz verloren. Oder wo der Satan aktiv ist um Mitternacht. Manche Leute sagen, da ist der Teufel aktiv und arbeitet. Nein, fang gerade da Gott zu loben, wo der Teufel am mächtigsten ist. Am schlimmsten, wo die Nacht am dunkelsten ist. Gott handelt meistens oder fast immer in Situationen, wo es am allerdunkelsten ist. Wo es überhaupt nichts mehr geht. Schau Paulus im Gefängnis, wie Gott da gewirkt hat. Oder auch der liebe Petrus, ganz am Anfang der Gemeindegeschichte. Der König Herodes triumphiert über die Gemeinde, der hat dann den Jakobus getötet und jetzt ist der Petrus dran. Der soll ja Papst mal werden, er sollte mal ein großer Apostel werden im Reich Gottes. Er sollte ja noch einiges tun, die Sache ist noch nicht fertig. Und Petrus ist im Gefängnis und er schläft. Kinder Gottes können sogar im Gefängnis ganz ruhig sein und ganz gelassen sein. Ach, nach mir die Sinnflut. Und Petrus schläft, aber die Gemeinde betet. Und die Gemeinde glaubt nicht einmal, was sie betet. Schau die Geschichte an in der Apostelgeschichte. Die beten, oh, befrei uns den Petrus, befrei uns den Petrus, befrei uns den Petrus. Und plötzlich steht ein Mann an der Tür und klopft. Und du siehst, was da passierte. Ein Engel des Herrn kam herab und hat den Petrus aus dem Gefängnis rausgeholt. Erste Tür ging automatisch auf, die zweite Tür ging automatisch auf, die dritte Tür ging automatisch auf. Das sind die ersten automatischen Türen. Ja, Wunder passieren, wenn Gott arbeitet, dann passiert das automatisch, so vieles in unserem Leben. Und Petrus steht vor der Tür und klopft. Und da guckt die Magd rein durch den Spion. Oh, der Petrus ist draußen, rennt gleich und erzählt der Gemeinde, Petrus steht draußen. Die haben gedacht, sein Geist wäre draußen. Manche Leute glauben eher an Geister als an Realitäten. Lass die Geister Geister sein. Glaub an den lebendigen Gott und du wirst sehen. Und Petrus kommt rein und sagt, pssst, kein Aufsehen. Ich muss weitergehen. Ich habe ein Wunder erlebt. Der Engel des Herrn hat mich befreit. Und die Gemeinde hat es damals nicht einmal richtig geglaubt. Und derselbe Engel, der den Petrus befreit hat, der ist zum Herodes gegangen und hat dem Herodes ein paar Watschen gegeben. Und wir wissen ja aus der Geschichte, dass Herodes sich angegeben hat, er wäre die Stimme Gottes und er verfault am lebendigen Leib. Josephus beschreibt diese Geschichte in seinen Büchern, dass er damals, dass dieser Herodes so gestunken hat, dass die Leute Mundschutz nehmen mussten, um ihm zu dienen. So ist, wenn der Herr handelt, wenn Gott arbeitet. Gott macht immer eine ganze, komplette Arbeit. Befreit den Petrus und ohrfeigt den Herodes. Und zwar so mächtig, dass er umfällt und dass er den Geist aufgibt. Schau, die Gemeinde betete und Gott handelte. Die Gläubigen brauchten den Petrus noch. Und deshalb, ja, immer wenn Gott Menschen noch braucht, die werden erhalten, die werden durchgebracht, die werden weitergeführt. Gott greift immer dann ein, wenn es am schlimmsten ist, wenn Satans Reich triumphiert und die Hölle triumphiert. Jetzt kommt Petrus dran, pass auf, nächste Woche wird er geköpft. Aber nein, Petrus ist über alle Berge. Gott wirkt Wunder, preis Gott. Gott befreit uns und durch Befreiung wird das Reich Gottes gebaut. Und alles, was der Sache Gottes dient, da liegt ein Segen drauf. Und deshalb, du solltest immer fragen, wenn du um etwas bittest, Herr, ist das für dein Reich? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so steht es in der Bibel, dann wird euch alles andere zufallen. Geschwister, es ist so wichtig, dass wenn wir etwas von Gott haben wollen, nicht für mich, nicht für uns, nicht für die Gemeinde, nicht für die Menschen, um des Reiches Gottes willen, um Jesu willen, dann passieren Sachen, dann handelt Gott, wie hier beim Petrus. Gott hilft uns, wenn wir in der Sackgasse sind, in der Ausweglosigkeit. Er ist unser Gott, er ist ja unser Daddy, er ist unser Papa, er ist unser Vater. Ich darf so Gott aber sagen. Das können die Juden im Alten Testament konnten sie nicht sagen. Die konnten sagen, Herr Zebut, El Shaddai, Jahwe oder wie auch immer. Die konnten den Namen Gottes nicht einmal aussprechen. Aber ich darf durch den Heiligen Geist aber, lieber Vater, sagen. Ist das nicht herrlich? Ja, für mich schon. Es gibt verschiedene Sackgassen. Ja, der Teufel versucht uns zu blockieren, zu behindern, wo es nur geht. Verschiedene Gefängnisse gibt es, seelische Gefängnisse, dass man Todesängste aussteht, gefangen von der Angst. Und Gott will uns befreien von all diesen Gefängnissen. Es ist nicht nur, dass du im Knast bist, sondern die Gefängnisse, die du gar nicht siehst, diese unsichtbaren Mauern, die dich gefangen haben, die unsichtbaren Fesseln, ja, die dich binden. Guck mal, als die drei Männer im Feuerofen waren, die sind reingegangen, gebunden an, mit ihren Kleidern und mit ihren Händen und so weiter. Und als sie rauskamen, sie waren nicht mehr gebunden. Wenn Gott handelt, du wirst von allen Bindungen befreit. Preis Gott, die Fesseln waren weg. Immer wenn Gott handelt, da passiert etwas, dass du befreit wirst. Auch von diesen seelischen, psychischen Ängsten, welcher Ängsten auch immer. In Psalm 146, Vers 7 heißt es hier, der Herr macht die Gefangenen frei. Halleluja. Der Herr macht die Gefangenen frei. Egal wo sie sind, deshalb bring dein Gefängnis zum Einsturz, ist mein Thema. Reiß die Festungen in deinem Leben nieder, die sich so verfestigt haben, sich verhärtet haben, sie so, ja, wirklich geworden sind. Lass, schleif deine Festungen. Und so viele Menschen haben sich festgelegt. Wenn ich, ja, ich schaffe das nicht, mein Vater hat mit 40 Herzinfarkt, dann kriege ich auch mit 40 Herzinfarkt und ich warte schon darauf, was es kommt. Das ist eine Festlegung. Erwarte nicht, was deine Mutter, Großmutter gehabt hat oder was in deiner Sippe ist. Leg dich nicht fest. Wir haben Jesus und wir haben im Namen Jesus stets den Sieg. Lass dich von festgelegten Gedanken erlösen. Der Feind möchte dich in eine Festung bringen und sagen, ja, ja, die Großmutter hat Brustkrebs gehabt, die Mutter hat Brustkrebs gehabt und jetzt lassen dich Leute sogar Brüste amputieren, weil die alle Brustkrebs gehabt haben in der Verwandtschaft. Wir sollten nicht schauen, was die anderen haben, wie es den anderen geht. Wir haben einen Gott, der Wunder wirkt, der uns aus Ägypten, aus dieser Gefangenschaft, Sklaverei rausbringt. Du bist für das verheißene Land berufen, so wie die Israeliten. Die waren berufen für das verheißene Land und die waren drin. Und jetzt werde ich auf einen Punkt kommen, das was mir ganz arg wichtig ist. Die Israeliten waren 400 Jahre schon im gelobten Land und da regierten immer noch die Jebusiter in Jerusalem. 400 Jahre waren sie da. Das Land wurde eingenommen. Gott hat gesagt, alles, was hier ist, die Kanaaniter sollen vertrieben werden und so weiter. Aber die Jebusiter blieben über 400 Jahre im Land, bis David kam und diese Stadt Jerusalem einnahm. Die Stadt Zion, das war dem Zeus geweiht, diese Stadt. Und da die Kinder Gottes, die machten mit den Jebusitern Geschäfte. Gott will, dass wir unsere Geschichte aufarbeiten, was uns Probleme macht, was mich gefangen hält, meine Vorurteile, meine Festlegungen, was auch immer es sein mag. Gott will unsere Lebensgeschichte aufarbeiten mit seiner Hilfe. Und deshalb erlaube nicht, dass Satan über dein Leben triumphiert. Jerusalem ist die Stadt der Gegenwart Gottes. Hier soll der Gott zu Hause sein und nicht der Zeus, was bis zum Augenblick damals war. Zion ist ein verwandelter Name, was David verwandelt hat von Zeus, von seiner Burg, seiner Festung und so weiter. Der triumphiert und die armen Israeliten, ja, die gehen einkaufen dorthin und machen Geschäfte mit den Jebusitern. Gott hat gesagt, vertreib doch diese Leute, jag sie davon. Ja, und es sind Burgen, die das Land beherrschen, Festungen, die, ja, die Leute kontrollieren. Und wir sollten auch fragen, was und wer kontrolliert uns? Meine Gedanken, meine Gefühle, meinen Willen, meinen Verstand, wer tyrannisiert mich? So, und der Teufel hat gesorgt, dass die Jebusiter in Jerusalem regierten, das Kontrollzentrum, was Gott für sich vorgesehen hat, beherrschten. Das war einst, war Jerusalem eine Stadt des Friedens, Salem. Da war dieser, welche Selig dort dem Abraham Opfer gebracht hat. Der Berg Moria lag dort, wo der Isaak geopfert wurde. Das war mal Gottes Stadt und Gottesdienst. Und das hat der Teufel kassiert. Und so viele Dinge hat der Teufel auch in unserem Leben kassiert. Und die müssen erledigt werden, abgehakt werden, aufgearbeitet werden. Die Gefängnisse, ja, die müssen aufgelöst werden. Das Wort Festung kommt aus dem Mittelhochdeutschen Feste, beständig, hart, stark, kräftig und dergleichen. Und wir schauen auch heute immer wieder, auch in unserem Leben, was hat sich so verfestigt in unserem Leben? Also, das kann ich nicht, das geht bei mir nicht, das schaffe ich nicht. Ja, mit meinem Gott kann ich über die Mauern springen, sagt der Psalmist einmal. Und das ist dieser Geist von David. Mit Gott kann ich über die Mauern springen, mit Gott nehme ich diese Jebusiterstadt ein. Und er hat sogar gesagt, wer die Stadt einnimmt, der wird mein Feldmarschall. 2001 vor Christus kamen die semitischen Kanaaniter, ließen sich in Palästina nieder. Und die Jebusiter waren der kleinste Stamm aus dem Stamm, aus der Familie von Ham. Und da hat sie breit gemacht. Der Teufel macht sich in unserem Leben manchmal so breit. Durch die Nachrichten kommst nach Hause, das erste, gleich Fernseher einschalten, dann gucken, wer hat es heute angerufen. Dass wir von der Technik beherrscht werden. Und die Menschen heutzutage werden von der Technik beherrscht. Die haben gar keine Zeit mehr für den lieben Gott. Morgen schon, wer hat heute schon angeklickt, wer hat heute schon was geschrieben. Untersuchen die Leute. Ja, die sind so versklavt durch das Internet. Und Israel bekam den Auftrag vom Herrn, vertreibt die ganzen Kanaaniter, vertreibt die Jebusiter. Und Jebusiter waren die ersten, die vertrieben werden sollten. Aber die wurden nicht vertrieben bis zum Schluss. Warum? Weil die Israeliten nicht so radikal waren. Von Gott aus hätten sie alles machen können, aber sie waren nicht radikal, sie waren nicht entschlossen genug, sie haben die Sache nicht ernst gemacht, wie sie sollten. In dem Namen Jesu haben wir stets den Sieg. Das haben wir, ja. Es ist uns zugesagt, aber wir benutzen das nicht. Wir machen Kompromisse und wir glauben jeden Schmarrn. Da kommen diese Gegersitter und die erzählen dem Josua: Ach, wir kommen von weit her, schau, unsere Schuhe sind durchgelaufen, unsere Kleider sind durchgewetzt und das Brot, was wir mitgenommen haben, das ist schon knochenhart. Und Josua hat geglaubt, die kommen tatsächlich von so weit, die wollen mit uns Frieden machen. Dabei wohnen sie um die Ecke. Und der Teufel versucht mit uns das hinzubringen, dass wir Kompromisse machen und Gefälligkeiten zahlen sich nicht aus, meine lieben Leute. Und sie nehmen, ja, so leicht und Josua sagt, ja gut, der Friede Gottes sei mit euch. Und dann sagt der Herr, was hast du gemacht? Du hast die Feinde, die gerade um die Ecke wohnen, die hast du zu deinen Freunden gemacht. Die solltest du vertreiben, diese Gegersitter. Was hast du gemacht? Und was haben wir manchmal gemacht? Ja, das ist nicht so schlimm, das ist so harmlos. Ach, das ist noch Kinderspiel. Ja, wir sollten nicht auf die leichte Schulter die Sache nehmen. Diese Sachen werden uns zum Verhängnis. Die Jebusiter waren und blieben Landbesitzer so lange, bis der David kam, bis der Gesalbte kam. Ja. Und Israel war nie die Nation, die sie hätte sein sollen, weil sie Kompromisse gemacht haben. Über 2000 Jahre herrschten die Jebusiter im Kanaan. bis einer kam und sagte, es ist unmöglich, in unserem Land, mittendrin im Zentrum von Israel, von Kanaan, da herrschen die Jebusiter. Die besitzen das Zentrum. Satan ist hartnäckig, meine Lieben, und er richtet immer wieder Festungen auf. Er will nicht, dass Gott Recht bekommt, dass Gott die Ehre bekommt, denn dort sollte ja ein Tempel sein in Jerusalem. Das sollte eine Stätte der Anbetung Gottes sein. Dort sollte die Gegenwart Gottes sein. Dort sollte sich der Herr offenbaren. Aber was ist? Dem Zeus wird dort gedient. Zion, Zeus. Ich möchte dir zeigen, zerbrich das Joch, das fremde Joch, das dein Leben nicht bestimmen sollte. Du solltest nicht von irgendjemand kontrolliert werden. Gott hat gesagt, die Nachkommen Kanaans sollen vertrieben werden. Die Jebusiter, die Amoriter, die Gergesiter, die Hewiter, diese ganzen Völker, die sollen vertrieben werden. Das haben sie gemacht mit den anderen Völkern. Aber die Jebusiter haben sie behalten bis zum Schluss 400 Jahre. Israel, ja, opfert hin und her, dauert, suchen den Herrn. Und deshalb kamen auch ständig die Belagerungen, ständig kamen die Midianiter, haben die Leute ausgeraubt und ausgeplündert. Wenn wir nicht kommen, wenn wir nicht Gott absolut dienen, hingegeben dienen, kommen wir immer wieder in Schwierigkeiten. Da kommt da ein Problem, da kommt dort ein Problem und dann haben wir hier wieder ein Problem. Und sie haben das ganze Land beherrscht, diese Kananiter. Kanaans wurde nicht ausgerottet. Das Land Kanaan heißt schon allein Kanaan, das Land der Niederung, das Flachland, das Land der Unterwerfung. Schon der Name sagt Kananiter, niederwerfen. Der Teufel möchte uns niederwerfen, in die Knie zwingen. Ja, sie sollen Knechte sein, die Israeliten, und nicht die berechtigten Landbesitzer, was Gott gesagt hat. Ergreife deine Berufung, deine Bestimmung, wozu Gott dich erwählt hat. Du sollst nicht der Schwanz sein, sondern du sollst der Kopf sein, sagt die Bibel einmal. Du solltest also vorwärts sein und solltest Tod angeben, solltest vorwärts gehen. Aber die Jebusiter spielten sich die Herren auf. Wir sind so fest hier und unser Zeus herrscht auf Zion. Und David sagt, das gibt's nicht. Du musst böse werden auf den Teufel. Du musst aggressiv werden. Du musst sagen, nein, das Reich ist Gottes Reich. Gott gebührt all die Ehre und dergleichen. Gott hat für sein Volk festgelegt, Kanaan soll ihnen gehören, aber nicht diese fremden Völker. Und wenn wir nicht Gott die Ehre geben, wir werden beherrscht bis zum Schluss von fremden Mächten. Wir werden kontrolliert. Und diese Hethiter regierten, das sind die heutigen Türken, diese Hethiter regierten 3000 Jahre lang im Kanaan und die sollten vertrieben werden. Und Hethiter, übersetzt heißt es die Angst. Die Hethiter waren die, die Angst machten, waren grausame Völker und machen den Leuten Angst. Und Kanaan wurde von Angst beherrscht. Und die hatten Riesen. Du siehst ja, Israel steht vor dem gelobten Land und das sind Riesen, das können wir nicht einnehmen, um Gottes Willen. Die Städte sind fest und diese Riesen. Das Land ist ein schönes Land, ein wunderbares Land, ein gesegnetes Land. Aber die Riesen. Und wir sollten unsere Riesen anfangen zu überwinden, die in unserem Leben dominieren, Ton angeben, diese Monster, diese Tyrannen, die uns ständig tyrannisieren, wer das auch immer ist. Es gibt so viele geistige Ungeheuer, die unser Leben drangsalieren. Das sind die Gespenster, diese Vorstellungen, diese Albträume aus der Vergangenheit irgendwas. Die Berge, die vor mir stehen, da komme ich nie drüber, das schaffe ich nicht. Jerusalem wird kontrolliert von den Jebusiter. Das können Laster sein, Befürchtungen und dergleichen, was uns tyrannisieren. Der arme Hiob, wir sagen ja, der arme Hiob, was der alles durchgemacht hat. Aber die wahre Geschichte von Hiob ist, woher die ganzen Probleme bei Hiob kamen. Was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Was hast du befürchtet? Geist der Festlegung. Diese Hethiter, meine Ehe könnte auseinandergehen, ich könnte arbeitslos werden, die Mieten steigen, ich könnte die Wohnung verlieren, das Benzin wird teurer, wir können uns nichts mehr leisten. Ja, Befürchtungen. Was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Und diese Hethiter müssen vertrieben werden. Diese Gedanken, die sich hier bei uns eingenistet haben, sich einquartiert haben, sich eingemietet haben oder wie auch immer. Es fing alles ganz einfach an. Furcht und Schrecken erregende Gedanken, was uns quälen, diese sogenannten Riesen. Ein Riesenproblem. Ja, vielleicht hast du ein Riesenproblem. Und du solltest aufhören, mit den Riesen Geschäfte zu machen, dich mit ihnen zu harmonisieren, dich ihnen anzupassen. Sogar der König Salomo, eigentlich sollte er ein großer, begnadeter König Gottes sein, aber was ist er? Der macht mit den Hethitern Geschäfte, sogar heiratet hethitische Frauen und baut den Hethitern noch Götzentempel auf der anderen Seite von Zion. Darum versagen so viele Menschen, weil sie Kompromisse machen. Und ja, sie nützen die Netzwerke, sagen, ich brauche eine Organisation, ich brauche einen Verein, ich brauche jemanden, der über uns steht, der uns verwaltet, der diese ganze Sache regelt. Menschen wollen sich immer wieder Riesen anschließen, den Hethitern. Globalisierung, wir müssen zusammenrücken, die Ökumene und ja, das alles geht in eine ganz andere Richtung. Man treibt mit den Hethitern einen großen Handel, verschwägert sich mit ihnen, so wie dieser König Salomo, und dann wundert man sich, es geht mit uns nicht vorwärts. Und Gott hat vom Salomo das Reich weggenommen, aber ein kleiner Rest blieb übrig, nur Juda und Benjamin und diese 10 anderen Völker, die wurden weggerissen und ja, nur Juda blieb übrig. Und wir wundern uns, dass wir uns immer verkleinern müssen, reduzieren müssen, das und das und das und das, dass wir nicht das Ziel erreichen. Gott will, dass wir herrschen und nicht beherrscht werden. Wer und was beherrscht? Das nächste Volk, was dort diese 7 Völker Kanaan, sie vertrieben werden sollten, das nächste Volk, was mir groß geworden ist oder aufgefallen ist, das sind die Gergesiter, Kompromisse. Weißt du, diese Völker gibt es heute nicht mehr, aber den Geist und die Gedankengänge gibt es, diese Kompromisse. Sie waren die, die im Lehm, im Matsch wohnten, Tongefäße machten und davon lebten. Mal, ihre Gegend war mal nass, mal trocken, ja, weder das eine noch das andere. Ihr Leben war voller Kompromisse, die Leute hinken auf beide Seiten und das zahlt sich nicht aus. Du kannst nicht auf alle Hochzeiten tanzen, du kannst nicht überall sein, du kannst nicht an Gott glauben und dann noch Mammon dienen und vielen anderen Dingen. Ihr Leben war voller Kompromisse. Sie waren unentschieden und unentschlossen. Dann war das nächste Volk, das sie vertreiben sollten im Kanaan, das waren die Amoriter. Sie lebten im Gebirge, in den Höhen. Ihre Geschichte wird uns beschrieben in 4. Mose 13. Der Wortstamm, aus dem der Name kommt, Amoriter, das ist Amor, prahlen, stolz, handeln. Das steckt in uns. Ja, in uns steckt Stolz und Arroganz. Wir wollen auch was Besonderes sein. Und Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen schenkt er Gnade. Er zerreißt diese Festung nieder. Wir, an deutschem Wesen soll die Welt genießen. Verstehst du all diese Dinge? In jedem von uns steckt ein Amoriter, ein Angeber. Wenn wir Zeugnis geben, verstehst du, wir erzählen, ach, wie das war, nur ein bisschen aufrunden, nicht abrunden. Wir geben uns gerne an mit großen Zahlen, mit Erfolgen, aber Gott hasst die Zahlen. Ich bin in Israel, besuche eine messianische Gemeinde in Jerusalem und dann, wir gehen durch das Gebäude, was sie dort haben, die Geschwister, und dann frage ich, wie viele Leute kommen zu euch am Sabbat in den Gottesdienst. Dann sagt er, wir haben so und so viele Stühle und wir müssen manchmal 20, 30 Stühle dazustellen. Okay, wir besichtigen das ganze Areal dort und dann komme ich wieder in den Versammlungssaal und dann frage ich den Bruder, lieber Bruder, wie viele Leute kommen bei euch am Sabbat zum Gottesdienst? Dann sagt er, ja, wir haben so und so viele Stühle und wir müssen noch so und so viele Stühle dazustellen. Ich habe gesagt, Bruder, ich will nicht wissen, wie viele Stühle ihr habt. Ich wollte wissen, wie viele Leute kommen zu euch. Dann sagt er, uns Juden hat Gott verboten, Leute zu zählen. Wir können Tiere zählen, wir können Stühle zählen, wir können alles zählen, aber wir sollen Menschen nicht zählen. Menschen sind ein Eigentum Gottes. Und so Angeber, ja, das sind die Amoriter. Durch Angeberei haben viele schon ihre Salbung verloren. Dann die ganzen Kanaaniter, das sind Materialisten. Materialismus, einfach nur irdisch gesinnt sein. Die Kanaaniter waren sozusagen Moses, ein bekannter Händlervolk. Sie ließen sich in den Niederungen nieder und sie kassierten von den Karawanen, die vorbeizogen. Und aus ihnen kommen auch die Phönizier, die sogar bis zu uns, bis nach Hamburg gekommen sind, diese Hansa. Überall die Phönizier, die großen Händler. Daraus kommen, aus diesen Kananiter kommen die ganzen Menschen, die Steuern erheben, Zoll erheben und so weiter, die Zöllner. In der Bibel heißt es ja von den Zöllnern immer wieder, dass sie das Reich Gottes nicht sehen, wenn sie sich nicht bekehren. Und sie waren bekannt für ihre Habsucht. Geschäfte machen. Karthago war auch eine dieser Phönizierstädte, die zerstört worden sind. Gott hasst den Materialismus. Gott hat nichts gegen Materie. Gott hat die Materie geschaffen. Aber wenn die Leute nur alles haben wollen. Ich denke nur, die Leute wie Abraham, das war Milliardär. Der war ein großer Scheich. Der hat sogar mit über 300 Soldaten Krieg führen können. Und hat sogar die 5 Könige da, Stadtkönige befreit aus der Gegend von Sodom. Er war reich. Aber er hat sich von seinem Reichtum nichts eingebildet. Weißt du, wir müssen lernen, haben, als wenn wir nicht hätten. Sein, als wir nicht sein würden. Dann gibt es die Pharisäer hier, die Unreinheit heißt es. Pharisäer, dass sie unrein waren. Sie lebten im offenen Land, sie hatten keine Zäune. Das war so das Typische für die. Und jedes Volk hat etwas Typisches, was sie ausgemacht hat, was sie geprägt hat. Und diese Leute sollten vertrieben werden. Nicht nur die Leute, sondern der Geist, die Einstellung, die Gedanken. Die Bewohner des offenen Landes, ihre Häuser und so weiter. Und vielleicht öffnen wir uns alle möglichen. Ach, das ist nicht so schlimm, die können bei mir wohnen. Und die nehmen wir zu uns auf. Und dann wundern wir uns, wenn wir die Pest haben. Weißt du, wir müssen schon genau sein, sonst klappt bei uns die Moral nicht, das Leben nicht, das sind wir nicht mehr Gott wohlgefällig. Die Pharisäer, die Unreinen, die leicht Bekleideten, sie stehen für Unreinheit und Perversion. Diese Leute hier, die sollten vertrieben werden. Dieser Gedanke, ach, es ist alles erlaubt. Gewiss, mir ist alles erlaubt, aber nicht alles bessert mich und nicht alles frommt mich, nicht alles baut mich auf, nicht alles bringt mich ans Ziel. Dann die Heviter, auch so ein Volk. Übersetzt heißt es die Egoisten. Und was glaubst du, in uns allen steckt so ein Ego. Ich, mein und mir. Und immer wieder ich und unser. Das waren die Bewohner der Mitte. Die wollten immer im Zentrum stehen, der Nabel der Welt sein. Diese Heviter. Wer glaubt? Und viele Menschen glauben, wenn ich nicht da bin, geht die Welt unter. Wenn ich nicht mitmache, dann läuft nichts. Ich habe einen lieben Bruder gehabt, im Gemeindezentrum. Der hat gesagt, Bruder, mal du das, warte mal ab, wenn ich nicht mehr dich unterstütze, dann gehst du pleite. Du, ich bin bis heute noch nicht pleite gegangen und ich habe auch keine Anwandlung, pleite zu gehen. Verstehst du? Gott ist treu. Ich bin nicht von Menschen abhängig. Und weißt du, es ist so wichtig, dass wir aufhören, von Menschen abhängig zu sein. Ich habe in Heilbronn, in aller Liebe, ich habe satt gehabt, die Leute von der Straße nur Penner und Landstreicher und alles Mögliche in der Gemeinde zu haben. Dann habe ich gesagt, lieber Gott, ich möchte auch mal ein paar Millionäre in der Gemeinde haben. Und ich habe einige Millionäre in der Gemeinde gehabt. Aber du glaubst nicht, was die Millionäre bei mir alles angestellt haben. Die haben die halbe Gemeinde verschuldet. Bei dem haben sie was gebaut und die standen ständig vor Gericht. Sogar Brüder, die ansonsten nie was mit Gericht zu tun gehabt haben. Der hat nicht richtig gemacht, der hat das nicht gemacht. Verstehst du? Man sollte mit Christen nicht unbedingt Geschäfte machen. Ich bin nicht dafür, dass man mit Christen Geschäfte macht. Man sollte mit der Welt Geschäfte draußen machen, aber nicht mit Christen, denn du kannst nicht perfekt handeln. Dann haben sie Häuser gebaut, dann gemurkst irgendwo, ihre Mitarbeiter, und dann standen sie wieder vor Gericht. Die halbe Gemeinde hat mit Gericht Probleme gehabt, die mit diesen Millionären zusammen gemacht haben. Und dass ich mehr Geld gehabt hätte in der Gemeinde, das war nicht der Fall. Reich Gottes wird von Witwen und Waisen gebaut, nicht von Millionären. In aller Liebe, könnt denken, was ihr wollt. So, diese Heviter glaubten, sie sind unersetzbar. Und jetzt kommt dieser Stamm Jebusiter. Entmutigung heißt es übersetzt, diese Jebusiter. Ihr Name ist Entmutigung. Zertrampeln. Oben auf der Burg Sion sitzen und da runter gucken, diese armen Israeliten, sind ja Bauern, sind ja nur Hirten. Wir lassen uns oft entmutigen, weil vielleicht ja das Projekt, was wir da hatten, nicht funktioniert hat. Wir sind gescheitert, der Erfolg ist ausgeblieben. Freunde haben uns den Rücken gekehrt, womöglich. Wir sind entmutigt. Und das ist, wie der Teufel arbeitet, durch Entmutigung. Der Heilige Geist ermutigt uns permanent. Auch wenn du nichts bist, ich bin meinem Vater so dankbar. Ich konnte Dummheit machen, wenn so viel ich wollte. Der kam und klopft mir auf die Schulter und sagt, du, das war ich auch mal. Und meine Mutter, die hätte mich versohlt. Die hatte gesagt, warte, bis Papa nach Hause kommt. Und mein Papa war lieb und nett zu mir. Und ich bin dankbar für Gott, dass Gott so ein Papa für mich ist. Die Menschen würden mich verdammen, verurteilen, in den Knast stecken und was weiß ich. Aber mein himmlischer Papa sagt, ich vergebe dir. Das war bei mir auch so. Guck mal. Und das ist, diese Jebusiter unterdrücken, Menschen werden entmutigt. Und dann kommt der David und er sagt, es gibt es nicht, dass diese dominieren in unserem Leben, in unserem Land, dass die den Ton angeben, dass wir uns nach denen richten müssen, mit den Zeiten, wann es Neumond ist und wann das ist und wann das ist. Die geben alles uns an und die bestimmen uns die ganzen Zeiten, die Jebusiter. Denn von dem Ölberg, von der Nähe des Ölbergs wurde ja der Sabbat bestimmt für die Israeliten. Die konnten gar nichts machen. Die waren immer abhängig von den Nachrichten, von den Jebusitern. Und die haben dominiert. Und Israel hatte so viele Probleme. Da machte jeder, was er wollte, weil ja gar keine Ordnung, gar keine Linie war. Weil damals bei der Landeinnahme nicht richtig aufgeräumt wurde. Wir können die Welt nicht verändern, solange nicht unsere eigenen Probleme gelöst werden. Geschwister, es ist hart, was ich sage, aber so ist das. Wir können die Welt nicht verändern. Zuerst muss ich meine eigenen Probleme lösen. Ich muss von meiner eigenen Haustür kehren. In aller Liebe. Erst dann hat David Mut und Kraft gehabt und Zivilcourage, diesen 24 Meter großen Schacht aufzusteigen und die Stadt einzunehmen und in die Stadt einzudringen. Erst dann, als er seine Probleme gelöst hatte, auch der David, das ist der gesalbte König Gottes, von Gottes Gnaden, auch wenn du die Salbung hast und von Gottes Gnaden bist und berufen bist und was weiß ich, was du hast, du musst erstmal deine Probleme aufräumen, Hausarbeit machen, deine Hausaufgaben lösen. Und Gott, ja, Gott steht den Feiglingen nicht bei und Gott stärkt die Feiglinge nicht. Wir müssen zuerst mal mutig werden für uns selbst. Das, was du kannst, das sollst du lösen. Gott steht nur Menschen bei, die etwas unternehmen, die etwas tun. Die sagen, komm ich um, so komm ich um, ich gehe, ich stürme die Festung Jebu. Gott steht nur Menschen bei, die sich nichts, jetzt halte dich fest, die sich nichts gefallen lassen. Ja, die sich nicht gefallen lassen, die sich nicht, ja, zur Schnecke machen lassen. Ja, die können mich runterputzen, sie können mich mit Dreck bewerfen, sie können mich beschimpfen, aber innen drin, ich weiß, wer ich bin. Napoleon, der gefällt mir, der Kerl, auch wenn er manche Dummheiten gemacht hat. Dieser Napoleon, da kommen die Leute zu ihm, seine Diener, die sagen, Majestät, hören Sie, was die Engländer sagen, sie sind kein richtiger Kaiser, sie haben sich selbst die Krone aufgesetzt und so weiter, sie bilden sich was ein, sie sind kein richtiger Kaiser. Dann sagt er, lass die Engländer schwätzen, erzählen, was sie wollen, ich weiß, was ich bin Kaiser von Frankreich. Du musst wissen, dass du ein Kind Gottes bist und dann, die können dich zur Schnecke machen, die können dich schikanieren, die können dich als, ja, Fußabstreifer benutzen, die können alles aus dir machen. Sie können dich beleidigen, dich diskriminieren. Ja, du weißt, ich habe eine Würde, ich bin König. Ich bin Kaiser von Frankreich. Du musst wissen, ich bin ein Kind Gottes. Ja, behalte deine Würde. Auch wenn du dich ärgerst und wenn du ja, geschockt bist, vielleicht was du alles hörst und erlebst, behalte deine Würde, deine Ruhe. Den Frieden Gottes in deinem Herzen lass dir nicht nehmen. Glaub an dich selbst und glaub an Gott. David hat seinen Aufstieg als Gorillaführer begonnen und vollendet als König. Auch wir fangen ganz tief unten an als Gorillakrieger, einfach als Partisanen, ganz tief unten. Da schlagen wir uns hin und her mit den Sachen und dann gründet er eine königliche Dynastie, indem er Jerusalem zum Zentrum seines Reiches macht und den Berg Zion, was dem Zeus einst geweiht war, was der Teufel unter den Nagel sich gerissen hat, das wird das Zion Gottes, das Haus Gottes, die Stätte der Offenbarung des Herrn.
Und da verwirklicht er hier in Jerusalem den Plan Gottes, was Gott aus seinem Leben, aus dem Land Israel machen wollte. Das ist sein Land, his land. Das ist sein Land. Gott arbeitet sehr planmäßig. Zuerst wird beim David alles rundherum aufgeräumt. Durch David sorgt Gott, dass in diesem Land Kanaan Ordnung hineinkommt, und zwar göttliche Ordnung. Dass die wieder wiederhergestellt wird. David erobert Jerusalem, 2. Samuel Kapitel 6. Und weißt du was, was er macht? Er bringt die Bundeslade nach Jerusalem. Denn die Philister hatten die Bundeslade geklaut. Man hat gedacht, man nimmt die Bundeslade in die Schlacht mit und da werden wir Sieg haben, von wegen. Dann hieß es plötzlich, Ichabod, die Herrlichkeit des Herrn ist dahin. Und das Erste, was David gemacht hat, nachdem er eine Weile, 7 Jahre in Hebron König war, ich komme nachher noch darauf zu sprechen, aber er bringt die Bundeslade nach Jerusalem, er bringt Gott dort, wo Gott hingehört, wo Gott schon immer sein wollte, was sein Plan war. Und alles begann, indem er diesen Tunnel benutzte. Der war noch damals zugänglich. Der Hiskia nachher den Tunnel so verdeckt, dass man nicht mehr fand, wo das ist. Ich bin diesen Tunnel mal runtergegangen. Ja, und das ist ein schönes Erlebnis, wenn man runtergeht und wieder raufgeht. Ich weiß, wie dieser Tunnel ist. Es war ein Kampf. Dort hat man immer Wasser geholt aus dem Teich Sion. Aus dem Teich Gihon hat man Wasser geholt für Jerusalem, wenn die Stadt mal belagert war. Man brauchte da nicht irgendwo Wasser holen. Aus der Quelle dort frisches Wasser geholt. Und alles begann damit, indem er sagte, ich muss Jerusalem einnehmen. Und deshalb ist es so wichtig, dass dein Herz ist Jerusalem. Das Zentrum deines Lebens. Deshalb sagt Gott, gib mir dein Herz und ich will dir einen neuen Geist geben. Und die ganze Anlage hier, was da dort war, damals ist eine uralte Geschichte gewesen, schon Jahrtausende alt. Und so eroberte David die Bergfestung, die Burg Zion, 2. Samuel Kapitel 5, Vers 6. Aber David nahm die Burg ein, bisher hat keiner gemacht. All die Kerle, die vorher gelebt haben, Josua nicht und die anderen Richter nicht, keiner hat es gemacht. Aber dieser kleine David, dem man nichts zugetraut hatte, der hat es gemacht. Die Jebusiter, die haben nichts mehr zu sagen gehabt. Ihnen ist das Lachen vergangen. Die hatten sich nur hier eingenistet. Und wie viele Dinge haben sich in unserem Leben eingenistet, Brüder und Schwestern? Und wir sollten wirklich mal gucken, wer brütet bei uns? Wer hat so ein Kuckucksei in unserem Leben gelegt? Es ist immer zu beobachten, diese Kuckucksvögel, verstehst du? Die gucken, wenn du gerade nicht im Nest bist und nicht gerade brütest, verstehst du, als Vogel, dann legen sie dir ein fremdes Eier und dann wunderst dich, was du ausbrütest. Ja, und die Christen wundern sich, was sie dann in ihrem Leben ausbrütern. Und dann ist dieser Vogel da und er schmeißt die anderen Brüderchen raus aus dem Nest und dann wird er dick und fett und er dominiert. Und dann denkt die Mutti, Mensch, was für ein Vogel habe ich ausgebrütet, wo kommt der her? Der Teufel versteht, Kuckuckseier in unser Leben zu legen. So wie hier bei den Jebusitern. Die Stadt war einst dem Herrn geweiht, der Melchisedek, ein Bild auf Jesus, war hier einmal zu Hause, 1. Mose 14, Vers 17 und folgende Verse. Und jetzt haben die Jebusiter sich breit gemacht und dominieren diese Stadt und demütigen das Volk Gottes. Ja, wir sind die Herren im Land. Im Denken des Volkes heißt, wer die Hauptstadt hat, der hat das Land. Der beherrscht auch das Land. Wer die Hauptstadt hat, verstehst du? Deshalb bin ich auch nach Berlin gegangen. Und denn meine Vision war, wenn in Berlin Jesus verkündigt wird, und wir breiten jetzt das Wort Gottes von Berlin aus, und wir arbeiten ganz fleißig. Wir machen Aktionen, Höhe Gottes Wortes geht in wir machen Anzeigen, und viele Leute klicken an, und wir haben so viele Möglichkeiten, einfach auf unsere Predigten hinzuweisen. Und das ist meine Mission, das ist meine Aufgabe, warum ich hier sitze und stehe und predige. Von Berlin soll das Wort ausgehen. Früher hieß es von Jerusalem, aber jetzt ist es in Berlin, bin ich hier. Und über ganz Deutschland. Ich kriege Leute, sogar ganz irgendwo aus dem Indischen Ozean, da schreiben Leute, ich höre seit 4 Jahren die Predigten von Pastor Matutis. Und jetzt lese ich sogar eine Anzeige da irgendwo, dass er da Werbung macht. Wir machen so viel Werbung im Augenblick. bei vielen, und ich will keine Daten hier herausgeben, es geht auch gar nichts, niemand was groß an, aber wir setzen das ein. Wir wollen wuchern, solange es Tag ist, denn bald kommt die Nacht, wo niemand mehr wirken kann. Bald wird vielleicht auch das Internet abgestellt werden und wir arbeiten über das Internet. Und vielleicht wird es verboten sein, sogar die Predigten zu verbreiten, in welcher Form auch immer, aber wir machen das. Wir lassen uns nicht verbieten, wir verkündigen das Wort Gottes, ob das einen passt oder nicht. Da gibt es Leute, denen das passt nicht. Die schimpfen wie Rohrspatzen. Da schrieb einer sogar bei mir auf der Facebook-Seite, ich werde von ihnen überhäuft und überschüttet von den religiösen Sachen. Ich will mit Gott und Religion nichts zu tun haben. Er wird überschüttet. Verstehst du? Wir wollen die Leute in Deutschland überschütten. Die Leute gehen nicht mehr in die Kirche. Die gehen nicht mehr in die Kirche. Und das macht mich so traurig. Und deshalb haben wir versucht, auch das Wort Kirche irgendwie so weit wie möglich zu entfernen. Verstehst du? Wir wollen ja die Menschen, die nichts mehr mit der Kirche auf dem Hut haben, die wollen wir erreichen. Und ich bin Gott dankbar, wir erreichen diese Leute. Ich kriege immer wieder Post von Leuten, die sich bedanken. Ich höre schon regelmäßig 4 Jahre ihre Predigt von Mauritius irgendwo da unten in Afrika. Oder hinter Afrika, sogar im Indischen Ozean. Ja, ich höre ihre Predigten. Die Jebusiter versuchen uns niederzutreten. Das kann man nicht, das soll man nicht. Religion gehört in die Kirche. Nein, Religion gehört auf die Straße, gehört ins Internet, gehört unter die Menschen. Hier, Josua hat die Jebusiter nicht erledigt, nicht eingenommen. Und wir wollen, nimm ein das gute Land. Das ist meine Botschaft, auch hier mein persönliches Anliegen. Seitdem ich predige, in den letzten 50 Jahren, ich habe auf der Straße gepredigt, ich habe Radiopredigten gemacht, ich habe so vieles gemacht, sogar mein eigenes Radioprogramm gehabt, die Mediavision in Heilbronn. Ja, und wir haben sogar Lizenz genommen, damit wir Radiosendungen machen können. Das Evangelium wird gepredigt. Damals war die Zeit, wo wir über Radio Luxemburg bis nach Wladiwostok unsere Predigten sandten. Und die Russlanddeutschen, die haben die Predigten gehört und sich bedankt und mitgeschrieben und oft uns ja, Kärtchen geschickt. Wir hören sie, ihr kommt bei uns an. Ja, Gottes Wort ist ungebunden. Und ich lasse mich das nicht irgendwie im Maulkorb aufbinden. Josua Kapitel 15, Vers 63. Ja, 63. Die Jebusiter konnten jedoch, ja, die Judäer, also die Israeliten, konnten jedoch die Jebusiter nicht aus Jerusalem vertreiben. Warum? Warum konnten sie nicht vertreiben? Kinder Gottes, wir sollen Salz und Pfeffer sein. Wir sollen Licht sein in dieser Welt nach der Bibel. Ihre Nachkommen wohnen noch heute, schreibt Josua, obwohl Gott dem Josua so große Verheißungen gegeben hat. Die wohnen mitten unter dem Stamm Juda, ja, noch heute. Die Jebusiter konnten sich gut halten, aus welchem Grund auch immer. Ich habe einige Gründe, ich kann dir ein paar Gründe nennen, aber die Zeit würde nicht reichen. In Richter Kapitel 1, Vers 21, da heißt es, die Benjamiter konnten die Jebusiter, die in Jerusalem wohnten, nicht vertreiben. Die Judäer nicht und die Benjamiter nicht. Obwohl Gott denen die große Verheißung gegeben hat. Und Gott hat dem Josua gesagt, wenn du dich zu mir hältst, wird dir nichts unmöglich sein. Der Josua konnte sogar die Sonne und den Mond anhalten, aber er konnte die Jebusiter nicht vertreiben. Und so blieben die Jebusiter, heißt es hier weit im Richter 1, so blieben die Jebusiter bei den Benjamitern in Jerusalem wohnen, bis auf den heutigen Tag. Diese Jebusiter konnten einfach nicht weggehen. Die haben es nicht aufgegeben, die haben nicht kapituliert. Sie wurden ein Teil sogar des Lebens der Kinder Israel und haben sogar ihr Leben beeinflusst. Und in Jerusalem blieb immer ein Fremdkörper. In Israel blieb ein Fremdkörper. Auch wenn so ringsherum um Jerusalem alles bewohnt und beackert und bearbeitet wurde. Aber es blieb immer als dieser Berg Zion blieb einfach ein Rest, diese Burg. Man hat es von Weitem gesehen. Obwohl Gott von Anfang gesagt hat, dass das nicht gut ist. Die müssen ausziehen, die müssen verdrängt werden. Aber nein, die haben sich sogar mit ihnen angelegt und mit ihnen zusammengearbeitet. Das sind doch ganz nette Kerle. Ihr Gott heißt nur Zeus, unser heißt Jehova. Das war alles der große Unterschied. Ja, das ist auch der oberste Gott, Gott Zeus. Und Jehova ist auch der oberste Gott. Moslems, ja, die sagen ja, Gott ist Allah. Das stimmt ja alles, das ist alles ähnlich. Verstehst du, das klingt alles so gleich. Die Christen in den muslimischen Ländern sagen auch zu Gott Allah. Ja, was ist denn das? Und siehst du diese Vermischung? Unser Gott ist ein lebendiger Gott. Und unser Gott, meine Lieben, hat einen Sohn. Allah hat keinen Sohn. Das ist der große Unterschied. Und dieser unser Gott ist Mensch geworden durch Jesus Christus. Der Allah, der residiert da irgendwo auf Wolke Nummer 7. Das ist ein Unterschied. Aber hier, die haben keinen Unterschied gemacht. Zeus und Jehova, das sind eins und dasselbe, der oberste Gott. Ja. Wenn die Katze auf dem Dach ist, ist das auch ein höheres Wesen. Wir müssen wirklich wissen, wer da ist, wer, mit wem wir zu tun haben, wer ist unser Gott. Unser Gott ist der lebendige Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Beim Allah, weißt du, ich will nichts gegen die Moslems was sagen, aber Allah ist ein Wüstendämon. Mohammed hat einfach gedacht, irgendeinen, den einfachsten, den gängigsten Gott, den nehmen wir und hat den Allah genommen. Aber die Moslems haben ja, oder die Araber haben fast 100 Götter gehabt, die Beduinen. Und dann haben wir eins genommen und das wird deshalb der Oberste. Nein, ich glaube nicht an den obersten Gott. Ich glaube an den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und nicht an irgendeinen Wüstendämon in aller Liebe. Und das war das Problem mit Israel. Das ist das Problem in den Kirchen. Wenn ich daran denke, das Friedensgebet hier, was in Assisi war, das Friedensgebet, und ich finde es Schande für die Kirche, für die christliche Kirche, eine Schande. Man hat das Tabernakel genommen und über den Tabernakel oder auf den Tabernakel hat man Buddha-Statue draufgesetzt. Und das hat man dann gebetet. Die Moslems, die Juden, die Buddhisten. Nein, mein Gott ist auch nicht Buddha und nicht irgendwann jemand anders. Im Himmel wird es keinen Buddha geben. Und das sind die Kompromisse, die heute gemacht. Und die Kirche wundert sich, dass sie leerer wird, dass der Glaube abnimmt, dass die Leute von der Kirche nichts mehr halten, dass in der Kirche solche Verbrechen geschehen, wie geschehen sind, verstehst du? Ja, wenn man Gott nicht den lebendigen Gott sein lässt, Gott ist Gott. Und Gott sagt, ihr sollt keine anderen Götter haben neben mir. Ein einziges Gebot. Und dann die Kompromisse. Und da früher war die Stadt Jerusalem die Stadt des Friedens. Der König Melchisedek herrschte dort. Und jetzt herrscht Zeus in dieser, auf dieser Festung. Und die Welt sieht es nicht ein. Gott gehört das Land. Gott gehört die Stadt. Und dann kommt der David hier und bringt die Bundeslade zurück. Und da ist der Obed-Edom, ein Edomiter, aber auch ein Jebusiter gleichzeitig. Und er wollte sogar dem David das Grundstück schenken, sagte, ich will von dir nichts geschenkt haben. Ich will von dir nichts geschenkt haben. 2. Samuel Kapitel 6, Vers 10 und folgende Verse. Ich will von dir nichts geschenkt haben. Ich bezahle mein Geld. Ich will diese Tenne haben. Und hier soll der Tempel unseres Gottes, meines Gottes stehen. Und bis heute steht auf dieser Tenne von Obed-Edom steht der Tempel in Jerusalem. Das hat er extra gekauft. Und dort hat er die Bundeslade gebracht. Was ich sagen will, reiß deine Gefängnisse ein, zerstör deine Gefängnisse, lass die nicht entmündigen und dir deinen Glauben nehmen. Wenn man dir deinen Glauben nimmt, nimmt man dir alles. Behalte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. So wäre konkret. Frage Gott, wo deine Jebusiter noch sitzen und schick sie fort. Aus deinem Leben vertreib sie, verjag sie und nimm den Platz ein und gib den Platz Gott. Herr, du sollst Zentrum meines Lebens sein. Du sollst der erste Gedanke und der letzte Gedanke vom Tag sein. Und alles andere ist dann meine Sache. Aber du sollst der erste sein. David sagte, jeder, der einen, der als erster oben in dieser Jebusiterstadt eindringt und die Jebusiter schlägt, soll mein Hauptmann sein, der Fürst, 1. Chroniker, Kapitel 1, 11, Vers 6. Und Joab sagte, ich mach, der Sohn der Zeruja, der Halbschwester Davids, 2. Samuel, Kapitel 2, Vers 8. Ich mache das und er kämpft sich vor. Er geht aufs Ganze und die Menschen, die aufs Ganze gehen, die erobern was. Schlafmützen, Schlappschwänze, die erreichen nichts. Und Joab wurde die ganze Zeit, solange David lebte, der ranghöchste Offizier im Heer Davids. Ein tapferer Mann. Und Gott sucht tapfere Menschen, die sagen, ich wag's, ich gebe alles dran, ich will die Stadt wieder für Gott erobern. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das ist so wichtig. Das ist die Entscheidung, was passieren muss. Und von wegen der Geschäfte mit Israel. Es gibt keine Geschäfte mit ungläubigen Menschen innerlich, meinem geistlich. Ja, ihr könnt nicht Gott und Baal dienen. Ihr könnt nicht Gott und Mammon dienen. Entweder oder. Ja, und die Israeliten, ja, die ließen alles gewähren. Ja, wir können nicht so radikal sein. Wo kommen wir da hin? Und, aber die Jebusiter machen sich über die armen, dummen Israeliten lustig. Er sagt, guck mal, die sind nicht entschieden. Wir halten unsere Position. Wir machen das. Wir sollen besser sein als die Atheisten, Kommunisten, Faschisten, Sozialisten, was weiß ich, wer auch immer noch. Wir sollen entschieden sein. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Radikal aufs Ganze gehen. Und in Israel gab es nur Minderwertigkeit, nur Komplexe, bis David kam und die Jebusiterstadt einnimmt und zur Hauptstadt des Landes macht. Und nicht nur das. Das Reich hat sich ausgebreitet. Von Euphrat bis zum Meer. Das war das Geheimnis des Segens, wenn du eine ganze Sache machst, das Reich breitet sich aus. Und dann nachher, als der Salomo kam und diese Kompromisse wieder macht, ist das Reich wieder geschrumpft. Kompromisse bringen das Reich zum Schrumpfen. David, ja, bis jetzt war David ein Vasall der Philister, aber sagt, nein, mit der Einnahme der Festung Jerusalems, mit diesem Einnahme, ja, da bin ich nicht mehr das, was ich mal war. Und du kannst vielleicht vor 5 Tagen noch was anderes gewesen sein, aber Gott hat dein Leben verändert, so wie beim David. Er ist eingebrochen in die Stadt und hat all das entledigt, was der König Saul verbrochen hatte, was die Vorfahren verbrochen hatten. Er hat das alles zurückgelassen, auch die ganze Richterzeit, was sie nicht erledigt haben. Er bringt die Bundeslade wieder zurück, das Gesetz Gottes, an dem Platz, wo es hingehört. Und von wegen Ikabod, die Herrlichkeit des Herrn ist dahin. Er hat fertiggebracht, dass die Philister nicht mehr triumphieren. Und Geschwister, und wir müssen auch, so hart wie es klingt, was ich sage, wir müssen so weit kommen, dass die ungläubigen Menschen nicht mehr über unser Leben triumphieren und sagen, ja, du willst Christ sein und guck mal, krabbelst auf alle 4. Du hast so und solche Probleme. Ja. Nein, du solltest den Beweis antreten, dass Gott mit dir ist. Und dass du über Mauern springst, dass du Dinge verarbeitest, nicht und der Depression leidest. Wir können Depression haben, wir können traurig sein, wir können mal krank sein, wir können das alles haben, aber wir stehen wieder auf und wir machen wieder weiter und wir rennen wieder weiter. Jetzt hat einer doch Marathonlauf, der hat in 2 Stunden Marathon ist er gelaufen, verstehst du? Stell dir mal vor, der hat an sich geglaubt und der hat den Sieg vollbracht, verstehst du? Ja, du sollst nicht aufgeben und resignieren. Das ist unmöglich. Das hat noch niemand erreicht. Ja, Davids Berufung beginnt ja unter keinem guten Stern. Als er Jerusalem einnimmt, werden die Philister nervös. Was kommt jetzt? David hat beim Kleinen schon bewiesen, mit dem Goliath, dass er den Kampf aufnimmt. Ich komme zu dir im Namen des Herrn. Du kannst kommen zu mir, wie du willst, aber ich komme zu dir im Namen des Herrn. Und dann geht schon der Schuss los. 2. Samuel 5, Vers 17. Es beginnt, ja, seine Berufung zu greifen. Erst aber, als er Jerusalem einnimmt, Geschwister. Und deine Berufung greift auch erst, wenn du all die Feinde, die dein Leben besetzt halten, rausgeschmissen hast. Wir haben die, es gibt in Jakarta, in Indonesien, eine wunderbare große Gemeinde, also mit über 100.000 Mitgliedern in einem muslimischen Land. Eine wunderbare Gemeinde, aber weißt du, wie die Gemeinde entstanden ist? Ganz mysteriös. Die Pfingstgemeinde war eine ganz kleine Gruppe von ein paar alten Frauen und so weiter. Und in der Nähe, wo die paar armen Frauen lebten, da ist eine reiche Frau, eine Geschäftsfrau, eine ja, Millionärin, eine Geschäftsfrau lag im Sterben, das haben sie gehört, die große Frau, die hohe Frau, die liegt im Sterben. Dann haben die 2 Schwestern gesagt, aber wir sind Christen, wir sind für unsere Nachbarn mitverantwortlich. Wir gehen und wir werden fragen, ob wir für die Frau beten dürfen, für diese reiche Frau, die im Sterben liegt. Aber die haben nicht den Mumm gehabt, wir sind ja arm, wir sind ja unter der Kaste, wir sind nichts Besonderes, die werden uns nicht ernst nehmen. Aber irgendwie haben sie so lange gebetet, bis Gott sagt, ihr geht und betet für diese Frau. Und da gehen sie hin, beten für diese buddhistische Frau, die ja sehr führend sogar im Buddhismus dort war. Und da gehen sie hin und legen die, und als sie reinkommen, dann sagen sie, aber die Frau ist schon gestorben. Dann sagt sie, mach nichts, aber wir möchten die Frau noch segnen wenigstens. Legen die Hände drauf und die Frau kommt zu sich. Die wacht auf. Und das Erste, was die Frau gemacht hat, der Buddha muss weg, der Buddha muss weg, der Buddha muss weg. Verstehst du? Und da brach die Erweckung auf. Ihr habt den Sohn kennengelernt, den Sohn von dieser Frau. Er ist Prediger dort in der Gemeinde. Der war mal bei uns in Süddeutschland. Also die Geschichte hat funktioniert, nachdem der Buddha raus war. Das ist, wenn der Buddha uns nicht mehr beherrscht, wenn uns die Esoterik nicht beherrscht, wenn das ganze Plunderzeug um uns herum, wenn wir die Sachen rausschmeißen und ganz uns auf Gott fixieren und uns auf Gott festlegen, was glaubst du, was mit uns passiert? Da gehst du wie eine Dampfmaschine, durch dick und dünn, du meisterst dein Leben und dann bist du nicht so, ja, ich kann nicht, ich vertraue, ich glaube, ich mache mal fromme religiöse Klimmzüge. Nein, ich glaube an meinen Gott. Mein Gott ist ein starker Gott, ein mächtiger Gott. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein, meine lieben Freunde? Und er beginnt, dieser David, indem er die Bundeslade zurückbringt. Dort, wo sie hingehört. Und das Erste ist, er nimmt die Festung ein und das macht er zum Zion. Zeus-Tempel macht er zum Zion. Er benennt es, das ist jetzt das Haus des Herrn. Nicht mehr Zeus dominiert hier. Hier dominiert jetzt der Herr, der allmächtige Gott. Bis zur Einnahme der Festung war Davids Berufung fraglich. Der Feind spottete und triumphierte immer wieder. Der Saul jagte den David hin und her. Durch seine radikale Hingabe an Gott aber wurde David von Gott so mächtig gesegnet. Ein mächtiger König, das seinesgleichen sucht. Und immer wieder in der Bibel heißt es um Davids Willen. Selbst wenn die Kinder schon nichts mehr glaubten und nichts mehr waren, verstehst du, der Ahab oder wie auch immer, um Davids Willen wird das Reich erhalten bleiben, bis Jesus kommt. Und auf Davids Thron wird immer ein Mann sitzen, ein König sitzen. Jesus Christus ist der Nachkomme Davids. Überleg einmal. Aber da muss ja was passieren. Und in deinem Leben passiert auch nichts. Und wundert sich, warum passiert bei mir nichts? Sei radikal. Ganz oder gar nicht. Alles andere ist Quatsch und Käse. Seine Liebe zu Gott machte ihn zu einem Multitalent. Der kann Musik machen, der kann Psalmen dichten, was weiß ich, der kann regieren, der ist ein General, der kann Schlachten schlagen. Er war ein tapferer Krieger, kluger Militärstratege, ein fähiger Herrscher, ein Diplomat, ach, was weiß ich, was er alles war, ein Künstler sogar. Ja, er hatte eine Inspiration in seinem Leben. Aber das kam, das passierte alles, als er Jerusalem einnahm, als er den Buddha rausschmiss, den Zeus, und sagte, das ist das Haus Gottes. Hier ist das Haus Gottes. Und weißt du, was da passierte später? Gott benutzte Zion, das Haus Davids, zur Offenbarung Gottes. Ich war mit meiner Gemeinde mal, was heißt, ich war fast jedes Mal, wenn ich in Jerusalem war, dort auf dem oberen Söller, wo der Heilige Geist angeblich ausgegossen wurde. Und weißt du, und dann predigt der Petrus, lies mal Apostelgeschichte 2, und unter uns ist noch das Grab von David. Und ich habe es nicht geglaubt, ob das wahr ist, bin runtergegangen und tatsächlich, das ist dieser Schrein und dieser Grab von David immer noch unten, noch heute. Und Zion, aber David hat die Burg eingenommen. Brüder und Schwestern, wir müssen die Burg einnehmen. Dann werden wir wieder Sieg haben. David wurde Israel so mächtig, sein Reich dehnte sich aus von Euphrat bis zum Roten Meer im Süden. 1. Chroniker, Kapitel 18, Vers 3, ja, glaube ich, und dann Vers 14. Er schlug ja, den König und den König und den König und hat seine Macht aufgerichtet. Das wird also angegeben und wurde nicht widersprochen. Und so regierte David über ganz Israel und schaffte Recht und Gerechtigkeit seinem ganzen Volk. Kannst denken, was du willst. David besiegte die Volksfeinde entscheidend, aber der erste Triumph war die Burg Zion, der Berg Zion, das Haus Gottes. Und dann schreibt er so schöne Psalmen sogar, so demütig. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer und ewiglich. Und ich möchte lieber Pförtner sein im Hause Gottes, als in den Palästen der Gottlosen zu wohnen. Das war David. Aber sein wahrer Triumphzug begann mit der Einnahme Jerusalems. Aus dem ehemaligen Sklaven- und Hirtenvolk wurde ein, wirklich ein gut organisiertes Volk, das bis heute noch immer besteht. Die Juden. Selbst das Abendland hat nachhaltig den Stempel aufgedrückt bekommen durch das, was David gewirkt hat. Seine Psalmen, wir kennen nicht Psalm 23 und viele andere Psalmen. Gott bringt Ordnung unter seinen Leuten, aber wir müssen die Ordnung verwirklichen. Zuerst einmal muss Jerusalem für jeden Einzelnen eingenommen werden. Und das ist Einzelne. Joab ging allein hoch und hat versprochen, wer das schafft, der wird mein Hauptmann werden. Gott kann unter Unordnung nicht wirken. Geschwister, wir können noch so fromm sein, noch so viel beten und singen und Bibel lesen. Wenn wir nicht Ordnung in unserem Leben schaffen, passiert nichts. Gott hat die Fülle. Aber er gibt uns die Fülle, wenn wir Ordnung in unserem Leben hineinbringen. Wenn wir vergeben. Wenn wir niemandem was nachtragen. Wenn wir Frieden halten und haben. Und so viel es an euch liegt, nicht an den anderen. Vergiss die anderen, lass sie laufen. Aber so viel es an euch liegt, habt Frieden mit jedermann. Der Segen Gottes fließt, wo Leute in Eintracht miteinander leben. Da wird so schön erzählt, das Öl fließt den Bart Aarons runter bis zu den Füßen. Fantastisch, dieser wunderbare Duft. Dieses Salböl, ich habe hier dieses Salböl. Das haben wir extra so angefertigt. Da sind all die Stoffe drin, die eigentlich für ein Salböl berichtet wird. Und stell dir mal vor, dieses Öl wurde ausgegossen, das lief runter. Das ganze Hornwasser, was bei der Salbung passiert, was wir machen, ist alles nur tröpfchenweise. Tropfen der Gnade soll fallen oder Regen des Segens. Nein, richtig, das soll richtig schütten. Richtig schütten, ja, in aller Liebe. Der Segen fließt. Wo Einigkeit ist, da werden Festungen durchbrochen. Da legt man sich nicht mehr fest auf irgendetwas. Da werden Gefängnisse niedergerissen, Vorurteile niedergerissen. Neid, Eifersucht, all das wird niedergerissen. Einigkeit macht stark, nicht nur bei den Kommunisten und Sozialisten, sondern bei Christen soll es erst richtig sein. Wo keine Einheit ist, da ist Untergang vorprogrammiert. Da sagt Jesus sogar von Satan, was sie ihm vorwerfen, ja, er treibt mit dem Obersten der Belze, der Teufel, die Dämonen aus. Dann sagt er, wenn das Reich uneins ist, hat keinen Bestand. Wenn dein Leben nicht eine Einheit ist, Seele, Geist und Leib, hat dein Leben keinen Bestand. Wenn eine Gemeinde, wenn eine Gruppe keine Einheit hat, die Familie keine Einheit hat, hat keinen Bestand. Die ersten Christen, die waren einmütig beieinander. Und darum konnte Gott sie so segnen. Und wenn wir eins werden mit uns selber, hier unser Jerusalem einnehmen, Seele, Geist und Leib, dann können wir bitten, was wir wollen, und es wird passieren. Eine Familie, die nicht eins ist, hat keinen Bestand, überwindet keine Krise. Ich habe in Heilbronn eine liebe Schwester. Nein, ich besuche eine Nervenklinik in Heilbronn. Und das ist bei Weinsberg, oder die Klinik in Weinsberg. Und da habe ich eine liebe Schwester von meiner Gemeinde, die ist dort Ärztin. Und sie war klein, ja, Birgit. Und ich besuche sie. Und dann sehe ich an der Tür, da sind Männer mit wilden Haaren, Speichel läuft runter. Ich sage, Birgit, hast du von diesen Kerlen keine Angst? Nein, sagte er, Verrückte verbinden sich nicht. Und da hat sie mir eine große Wahrheit gesagt. Verrückte verbinden sich nicht. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns verbinden, eins werden, wenn es gegen den Teufel geht, gegen die Sünde geht, gegen die Welt geht. Wir können Großes erreichen, wenn wir eins werden. Und das Land dem Herrn gehört. Halleluja. Die Einheit und Einmütigkeit ist ein Geschenk Gottes. Und das bringt Gefängnisse zum Einsturz. Die Einheit, Einmütigkeit. Jesus sagt, ich und der Vater, wir sind eins. Ich bin mit dem Vater einverstanden. Und hier fängt schon diese Einheit, dass ich mit Gott einverstanden bin, mit mir selbst einverstanden bin. Wenn ich nicht mit Gott einverstanden bin, kann ich machen, was ich will. Das wird nicht klappen. Unser Leben ändert sich, wenn wir eins werden mit Gott. Wenn wir mit ihm übereinstimmen, dann anfangen, mit uns selbst übereinstimmen, dann mit unserer Umgebung. Und das muss Gott wirken, das kann ich nicht vergewaltigen. Und ich kann nicht sagen, du mach Frieden bitte mit dem und der und der. Das muss der Heilige Geist machen. Wir haben diese Tage gehabt, die Brüder Jakobs, die Söhne Jakobs. der Heilige Geist wirkte nach 21 Jahren, dass die Brüder Brot kaufen mussten und nach Ägypten gehen mussten. So gemeinsam haben wir ganz andere Kapazitäten, können wir einiges bewirken, was wir sonst nie schaffen würden. Jebusiter unterdrückten das ganze Volk, beherrschten Jerusalem. Jerusalem war da, wir konnten Jerusalem sehen. Und sie haben viel, die konnten auch ein- und rausgehen nach Jerusalem. Aber Jerusalem war nicht in ihrer Hand. Und weißt du was? Jerusalem ist ein Bild für Anbetung. Die heimlichen Herrscher, ja, das sind die Herrscher, die unsere Anbetung aushöhlen. Unser Geistesleben, Glaubensleben. Die Burgen, der Feind und so weiter. Versucht unser Land zu besetzen, zu kontrollieren, die Anbetung. Aber so, dass man die Hände hochstreckt oder was weiß ich, dass man noch mal in die Hände klatscht und so weiter als Deckelpatsche dann durch die Gegend läuft. Das macht man doch nicht im Reich Gottes. Aber die Freude am Herrn ist unsere Stärke und die sollte uns niemand nehmen dürfen. Ich muss nicht alles in der Gemeinde machen und der Leute, verstehst du, schicken mich in der Klapsmühle. Aber zu Hause darf ich närrisch sein, verrückt sein, Halleluja. Purzelbaum machen und Gott loben und preisen. Ja, die Burgen, die sollen nicht dem Teufel gehören, sondern die Burgen gehören dem Herrn. Er ist eine feste Burg. Vom Tempel aus wurde der Sabbat bestimmt, die Zeit bestimmt, wann der Sabbat ist und so vieles andere mehr. Aber die Feinde hatten die Uhr unter Kontrolle, die Jebusiter. Bis David sagte, Schluss damit. Ich bestimme mein Leben selbst und nicht die Jebusiter, was für ein Tag heute ist. Ich nehme mein Leben in der Hand. Wer und was bestimmt deinen Tagesablauf? Deine Zeit? Dein Alltag? Ja, diese Jebusiter müssen vertrieben werden. Und indem du sagst, ich bestimme, wann ich aufstehe, was ich esse, wohin gehe, wie mein Leben bestimmt. Ich lasse mich von Gott bestimmen. Wenn welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Aber wenn der Zeus da irgendwo dominiert noch in meinem Leben, kann es nicht passieren. Die Jebusiter beherrschten die Religion, sie kontrollierten die Religion. Ja, ihr könnt schon hier beten auf dem Grundstück von Obed-Edom. Könnt ihr beten, das ist keine schlimme Sache. Ihr könnt auch hier bei uns auf dem Sionsberg beten, das könnt ihr. Aber ihr habt ja nichts zu bestimmen. Wir bestimmen, wie lang das läuft und wie das alles abläuft und wie das alles passiert. Die Niedertreter. Das war Jebu, ein Kanaaniter. Und David hat zuerst Hebron beherrscht. Dort war er zuerst mal sieben Jahre König. 7 Jahre hat er die Stadt der Riesen, die Stadt der Väter, wo Abraham begraben liegt und so weiter. Die Stadt der Väter beherrscht. Das hat er zuerst mal kontrolliert. Er wandelte auf den Spuren der Väter. Und wurde innerlich stark und fest. Geschwister, bevor wir etwas für Gott tun, bevor wir wirklich uns outen und groß für den Herrn was bewirken, müssen wir zuerst mal im Kleinen treu werden. Hier, im Kleinen. Bevor wir Jerusalem zur Hauptstadt des Landes machen, müssen wir zuerst einmal Hebron beherrschen, diese Riesen, die so dominieren. Kaleb war einer, der hat Hebron eingenommen. Damals, ja, gib mir das Gebirge. Und wir werden die Riesen wie Brot fressen. Wer nicht konsequent ist, bekommt immer wieder dieselben Probleme, wird nie vorwärts gehen, der wird sich immer nur im Kreis drehen und dabei dadurch zugrunde gehen unter Umständen und sich selbst zerfleischen und andere noch mit hineinziehen. Die Kompromisse, Brüder und Schwestern, das sind diese Festungen, die niedergerissen werden müssen. Was duldest du in deinem Leben? Was erlaubst du, das dich kontrolliert? Wer ist immer wieder da? Und du sagst, ja, aber die sind ganz nette Kerle. Guck mal, die Terroristen, die im World Trade Center da die Leute ja, umgebracht haben, das waren alles Schläfer. Die waren in Hamburg. Und die hat man gar nicht gemerkt, diese Schläfer. Verstehst du? Und wir haben so viele Schläfer. Plötzlich ergreifen sie Initiative, wie jetzt der Anschlag hier in Halle. Sind alles Schläfer. Und der Teufel hat genug Schläfer, die in unserem Land noch da sind. Du weißt gar nicht, wer ein Schläfer ist. Und deshalb achte zuerst mal auf dich selber, dass da kein Schläfer schläft. Dass dein Leben plötzlich zerstört. Weißt du, der Teufel ist friedlich. Der macht nichts Böses. Aber der wartet auf einen Moment, auf eine Gelegenheit. Auf eine Gelegenheit. Und es reicht aus, nur irgendwo ein kleiner Funke und das Ding geht in die Luft. Die Schläfer. Bitte achte auf die Schläfer, die in deinem Leben sind. Preis Gott. Gott hat uns einen wachsamen Geist gegeben, den Heiligen Geist. Himmlischer Vater, wir bitten dich einfach um Kraft und Gnade, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten, Mächten und Gewalten, die unter dem Himmel herrschen. Wir haben zu kämpfen mit negativen Gefühlen und Gedanken. Heiliger Geist, hilf uns, erfolgreich zu leben. Jesus, du hast uns die Freiheit erkämpft auf Golgatha, wir sind frei. Aber jetzt muss die Freiheit bei uns eingenommen werden. Wir müssen die Jebusiter vertreiben. Ja, die uns in Fesseln halten, die in Fesseln abschütteln und ablegen. Der Starke ist gebunden, Heiland, durch deine Kraft, durch dein Werk, durch deine Erlösung. Und was du uns vollbracht hast. Aber wir müssen jetzt auch rausgehen aus dem Gefängnis, das Gefängnis verlassen. Der Starke ist gebunden. Lieber Heiland, ich danke dir, dass wir das erlöste Werk ganz besonders jetzt in Anspruch nehmen können, auch in diesen Tagen. Herr, mit dir, Jesus, wollen wir siegreich sein. Mit dir wollen wir siegreich sein. Und wir sind und bleiben dein Volk. Und du hilfst uns, dass wir eine ganze radikale Sache mit dir machen, bis wir das Ziel erreichen. Die Gott lieben, werden sein wie die Sonne. So wollen wir auch jetzt noch miteinander singen. Gott möge uns segnen. Amen.